Mein Name ist Paul Furst. Ich begrüße Sie heute mit meinem Kollegen Dr. Christian Reiter zu einer weiteren Ausgabe unseres im Sommer 2025 gestarteten BDO-Podcast All Ears on Tax – Insights by BDO. In unserem Podcast informieren wir in regelmäßigen Abständen zu steuerlich wichtigen Themen für Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Office. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. In Deutschland steht die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer im Mittelpunkt intensiver politischer und rechtlicher Diskussionen. Viele Familienunternehmen sehen sich daher gezwungen, über eine Übertragung des Vermögens auf die nächste Generation nachzudenken, auch wenn es vielleicht noch zu früh erscheint. Eine wichtige Frage, die dabei häufig gestellt wird: Gibt es einen Weg, Vermögen schon zu übertragen, aber trotzdem weiterhin ganz oder zumindest teilweise von den mit dem Vermögen verbundenen Einkünften partizipieren zu können? Daher soll heute die Vereinbarung eines sogenannten Nießbrauchs im Zusammenhang mit der Übertragung auf die nächste Generation im Fokus unserer neuesten Folge des BDO-Podcasts All Ears on Tax – Insights by BDO stehen. Bevor wir ins Detail gehen, darf ich Ihnen natürlich noch meinen Mitmoderator Dr. Christian Reiter vorstellen. Dr. Christian Reiter ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er berät seit über 20 Jahren Familienunternehmen und vermögende Privatpersonen bzw. Family Offices bei der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung von unternehmerischen und privatem Vermögen. Er ist seit Juli 2025 bei der BDO als Regional Managing Partner für die Steuerabteilung der Region Bayern, Büro München und Nürnberg zuständig. Als Lehrbeauftragter an der Universität Regensburg kümmert er sich um die studentische Fortbildung, gerade im Bereich der Vermögensnachfolge, und publiziert regelmäßig auf dem Gebiet der Einkommen- und Erbschaftssteuer. Christian, herzlich willkommen.
Danke, lieber Paul. Dann darf auch ich dich vorstellen. Paul Forst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Sein Fokus liegt auf der Betreuung von Familienunternehmen sowie der Begleitung von Umstrukturierungen aller Art. Er publiziert regelmäßig steuerliche Fachbeiträge.
Lieber Christian, kommen wir direkt auch schon zu unserer ersten Frage. Was ist ein Nießbrauch?
Die Vereinbarung eines Nießbrauchs, Paul, ist eine häufig genutzte Gestaltungsform in der Vermögensnachfolge. Hier wird Eigentum an einem Vermögensgegenstand bereits zu Lebzeiten an zum Beispiel die Kinder des Schenkers übertragen. Der Schenker behält sich aber die Nutzungsrechte und die Erträge, die sogenannten Früchte, für sich oder eine von ihm benannte dritte Person am Vermögensgegenstand vor. Zivilrechtlich soll durch den Vorbehalt der Erträge aus dem Vermögensgegenstand einerseits die wirtschaftliche Versorgung des Schenkers auch nach Verlust des zivilrechtlichen Eigentums am Vermögensgegenstand sichergestellt werden. Andererseits soll bei Schenkungen an und gerade an minderjährige Erwerber die Kontrolle über die Erträge weiter beim Schenker liegen. Schenkungssteuerlich hat der Nießbrauch einen erheblichen Vorteil. Sein Kapitalwert kann von der steuerlichen Bemessungsgrundlage grundsätzlich abgezogen werden und wirkt sich daher steuermindernd aus. Dies ist insbesondere für Vermögensarten wichtig, bei denen das Steuerrecht keine oder keine weitgehenden Privilegierungen, so wie sie im Betriebsvermögen bekannt sind, vorsieht.
Für welches Vermögen kommt die Bestellung eines Nießbrauchs denn dann in Frage?
Bestellt werden kann der Nießbrauch an ganz unterschiedlichen Vermögensgegenständen. Zu nennen sind in der Praxis insbesondere Immobilien, Anteile an Personen- und Kapitalgesellschaften sowie Wertpapierdepots.
Also für die wesentlichen Teile des Vermögens eigentlich oder fast für alle Vermögensgegenstände. Vielleicht dann noch eine andere Frage. Gibt es verschiedene Nießbrauchsformen? Wenn ja, und wie ist ihre praktische Bedeutung?
Also die Nießbrauchsgestaltungen können ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. In der Praxis kennen wir eigentlich zwei wesentliche Arten, nämlich den Vorbehalts- und den Zuwendungsnießbrauch. Wie bereits angedeutet, wird beim Vorbehaltsniesbrauch der mit dem Niesbrauch belastete Vermögensgegenstand an den Erwerber geschenkt. Infolge dieses Vorgangs geht das zivilrechtliche Eigentum auf ihn über. Das Fruchtziehungsrecht, also der Anspruch auf die Erträge aus dem Vermögensgegenstand, zum Beispiel die Mietzahlung aus einer Immobilie, verbleibt dann beim Schenker oder Niesbrauchsberechtigten. Das Fruchtziehungsrecht kann auch isoliert an eine andere Person, sogar im Nachgang zur ersten Übertragung des Vermögensgegenstandes, übertragen werden. Zum Beispiel an die Ehefrau des Niesbrauchsberechtigten. Dann spricht man regelmäßig von einem Zuwendungsniesbrauch. Wenn sich der Schenker nicht sämtliche Erträge vorbehält, sondern hier nur quotal, zum Beispiel im Umfang von 80%, partizipiert, wird ein Quotenniesbrauch vereinbart. Diese Regelung macht insbesondere aus ertragsteuerlichen Aspekten Sinn, wenn Anteile an Personengesellschaften übertragen werden, damit die von der Finanzverwaltung geforderte doppelte Mitunternehmerschaft gewährleistet werden kann. Steuerlich kann man die Vorteile von Niesbrauchsvereinbarungen kurz zusammenfassen. Der Kapitalwert des Niesbrauchs kann steuermindernd bei der Schenkungssteuer abgezogen werden. Er reduziert damit die steuerliche Bemessungsgrundlage für die Schenkung. Das macht insbesondere bei jungen Schenkern einen erheblichen Vorteil aus, die sich ihren lebzeitigen Niesbrauch vorbehalten und hier von einem hohen Lebenszeitvervielfältiger profitieren können. Auch die persönlichen Freibeträge der Erwerber können besser genutzt werden. Da durch den Abzug des Kapitalwerts des Niesbrauchs für Schenkungen innerhalb der maßgeblichen 10-Jahres-Frist mehr Freibetragspotenzial verbleibt. Schenkungssteuerlich wirkt eine Übertragung der Niesbrauch gerade auch bei Gesellschaftsanteilen dann sich erheblich steuermindernd aus, wenn für dieses Vermögen keine Betriebsvermögensbegünstigung in Anspruch genommen werden kann. Zum Beispiel, wenn die Gesellschaft überwiegend Verwaltungsvermögen hält. Haben die Erwerber noch keine anderen Einkünfte, kann die Einräumung eines Quoten- oder eines Zuwendungsniesbrauchs auch einkommensteuerlich sinnvoll sein. Dann nämlich, wenn der Grundfreibetrag oder eine niedrige Progression bei den Erwerbern steuerschonend nutzbar sind. Im Vergleich zum Geschenke- und Niesbrauchsberechtigten insbesondere dann, wenn dieser dem Spitzensteuersatz unterliegt oder sogar noch der Rechensteuer. Überschussbeträge können dann bei den Erwerbern renditeerzielend und steuerschonend angelegt werden. Paul, wie berechnet man denn den Wert eines Vorbehaltsniesbrauchs für Schenkungssteuerzwecke?
Eigentlich gar nicht so schwer. Steht alles im Gesetz. Ausgangspunkt für die Bewertung des Niesbrauchsrechts ist dessen Kapitalwert, der sich nach den Paragraphen 13 bis 16 des Bewertungsgesetzes bestimmt. Multipliziert wird hier der auf den jährlichen Einnahmen beruhende Jahreswert mit einem Vervielfältiger, der sich wiederum an der Laufzeit des Niesbrauchrechts oder der statistischen Lebenserwartung des Niesbrauchsberechtigten orientiert. Gehen wir jetzt ein wenig mehr ins Detail, beschäftigen wir uns erstmal mit dem Jahreswert des Niesbrauchs. Zunächst gilt es, den Jahreswert der Fruchtziehung, die dem Vorbehaltsniesbrauch zusteht, zu bestimmen. Ist der Jahreswert in seinem Betrag ungewiss oder schwankend, wie zum Beispiel bei unternehmerischen Beteiligungen, ist als Jahreswert der Betrag zugrunde zu legen, der in Zukunft im Durchschnitt der Jahre voraussichtlich erzielt werden wird. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Jahreswert gemäß § 16 Bewertungsgesetz gedeckelt ist. Hiernach kann der Jahreswert höchstens den Wert betragen, der sich ergibt, wenn der für das genutzte Wirtschaftsgut nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes anzusetzende Wert durch 18,6 geteilt wird. Mit anderen Worten, der Jahreswert darf maximal eine Verzinsung von rund 5% des Wertes des betreffenden Vermögensgegenstandes betragen. Zu den Auswirkungen der Begrenzung kommen wir gleich nochmal in den Beispielsfällen, aber ich glaube, den Paragraphen 16 Bewertungsgesetz geht es gerade im Hinblick auf unternehmerische Beteiligung insbesondere im Auge zu behalten. Kommen wir nun zum Vervielfältiger. In den meisten Fällen wählt sich der ehemalige Eigentümer einen Niesbrauch auf Lebenszeit vor. Maßgebend für den Multiplikator ist in diesem Falle folglich die voraussichtliche Lebenserwartung des Begünstigten im Zeitpunkt der Vermögensübertragung und der Nießbrauchbestellung. Wird der Nießbrauch hingegen auf eine bestimmte Laufzeit begrenzt, ist der geringere Wert aus statistischer Lebenserwartung und Laufzeitbegrenzung als Vervielfältiger heranzuziehen. Grundsätzlich folgt das Erbschaftssteuergesetz und das Bewertungsgesetz der Stichtagsbetrachtung, sodass einzig und allein die Umstände am Bewertungsstichtag maßgebend sind. Spätere Wertveränderungen, wie etwa das frühzeitige Versterben des Nießbrauchsberechtigten, sollen keinen Einfluss auf die einmal vorgenommene Bewertung haben. Von diesem Stichtagsprinzip gibt es jedoch eine Ausnahme zu machen, wenn der Nießbrauch durch den Tod des Berechtigten innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit nach der Vereinbarung beendet wird. Hierzu gibt es besondere Regelungen im Bewertungsgesetz, die letztlich zu einer Korrektur des Kapitalwertes auf die tatsächliche Laufzeit des Nießbrauchs führen. Ich denke, es macht Sinn, dass wir uns das mal an konkreten Beispielen anschauen. Christian, lass uns das Ganze daher nochmal konkret an einem Beispiel besprechen. Wie sieht denn die Einräumung eines Vorbehalts Nießbrauch zum Beispiel bei einer Immobilienübertragung aus?
Ja, Paul, lass uns da ein ganz einfaches Beispiel machen. Wir haben einen 50-jährigen Vater, der überträgt ein vermietetes Mehrfamilienhaus auf seinen Sohn. Der Vater behält sich dabei einen lebenslänglichen Nießbrauch vor. Das heißt, er ist berechtigt, die Mietzahlungen aus dem Gebäude bis zu seinem Tod zu vereinnahmen. Für unseren Fall nehmen wir weiter an, dass es sich um eine Immobilie aus den 90ern handelt, die einen jährlichen Überschuss von Mieteinnahmen über 100.000 Euro erzielt. Zunächst gehen wir an die Berechnung des Jahreswerts. Der Jahreswert entspricht den Netto-Mieteinnahmen, da nach dem gesetzlich geregelten Leitbild der Lastenverteilung der Nießbrauchsberechtigte während der Laufzeit des Nießbrauchs alle im Zusammenhang mit dem Gebäude stehenden öffentlichen und privatrechtlichen Lasten zu tragen hat. Im Gegenzug ist er zur Erhaltung der Sache in deren wirtschaftlichen Bestand verpflichtet. Dazu gehören zum Beispiel gewöhnliche Ausbesserungen und Erneuerungen zur laufenden Unterhaltung des Grundstücks, die regelmäßig innerhalb kürzerer Zeitabstände anfallen. Größere Renovierungsmaßnahmen hat dagegen der Eigentümer zu tragen. Maßgebend für den Vervielfältiger ist die voraussichtliche Lebenserwartung des Begünstigten im Zeitpunkt der Vermögensübertragung und der Nießbrauchsbestellung. Wie ermittelt sich jetzt in unserem Beispiel die schenkungssteuerliche Bemessungsgrundlage? Wenn die Immobilie annahmegemäß einen schenkungssteuerlichen Wert von 2,25 Millionen Euro hat, würde bei der Zuwendung an den Sohn eine Steuer von rund 315.000 Euro anfallen. Wird hingegen ein lebenslanger Nießbrauch zugunsten des Vaters eingeräumt, berechnet sich beim Alter von 50 Jahren ein Kapitalwert des Nießbrauchs von ca. 1,35 Millionen Euro. Beachten muss man in diesem Zusammenhang, dass der Wertabzug durch den Kapitalwert des Nießbrauchs auf 90% beschränkt ist. Warum dies? Weil 13d Erbschaftssteuergesetz eben auch vorsieht, dass die fremdvermietete Immobilie nur mit 90% ihres schenkungssteuerlichen Werts in die Berechnung eingeht. Damit reduziert sich im vorliegenden Fall die Schenkungssteuer auf ca. 30.000 Euro. Man sieht also an unserem Beispiel den erheblichen Hebeleffekt, den ein Nießbrauch im Schenkungssteuerrecht haben kann. Paul, was müssen wir denn beachten, wenn der ursprüngliche Erwerb der Immobilie, wie das ja häufig der Fall ist, fremdfinanziert wurde und jetzt zum Übertragungszeitpunkt noch eine Restschuld auf dem Grundstück valutiert?
Wenn wir bei unserem Beispiel mit dem Mehrfamilienhaus bleiben wollen und hinzufügen, dass noch eine Restschuld von 1 Million Euro zum Übertragungsstichtag bestehen soll, stellt sich die Frage, ob die Restschuld mit übertragen oder besser zurückbehalten werden soll. Hier zeigt sich wiederum, dass neben den schenkungssteuerlichen Folgen auch mögliche ertragssteuerliche Aspekte zu beachten sind. In solchen Fällen gilt grundsätzlich die Empfehlung, dass die Restschuld zurückbehalten wird, was auch häufig im Sinne der finanzierenden Bank sein wird. Wesentlicher Grund ist, dass so beim Nießbraucher die zu versteuernden Mieteinnahmen weiterhin mit den Schuldzinsen verrechnet werden können. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Schuldübernahme, soweit vereinbart wird, dass der Niesbraucher sowohl die Zins- und Tilgungsleistungen zu tragen hat. Im Ergebnis bleibt es dann bei einer voll unentgeltlichen Übertragung. Eine Übertragung mit Schuldübernahme in Verbindung mit einem Vorbehaltsniesbrauch hingegen ist in der Regel nicht sinnvoll, da der Vorgang als sogenannte teilentgeltlicher Vorgang zu behandeln ist. Darüber hinaus ist in der Regel steuerlich der Zinsabzug sowie die Berücksichtigung der AFA ausgeschlossen. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass Fälle mit einer zu übernehmenden Rechtsschuld genauer unter die Lupe zu nehmen sind.
Spinnen wir unseren Fall mal weiter. Was ist denn die Folge, wenn für die Immobilie nach der Übertragung auf die nächste Generation ein unmoralisches Angebot gemacht wird? Was passiert denn mit dem Niesbrauch, wenn im Regelfall der Erwerber diese Immobilie im Nachgang verkaufen kann? Geht der Niesbrauch dann unter, sodass der Vater in unserem Beispiel keine Einnahmen mehr hat? Oder gibt es sowas wie einen Ersatzniesbrauch?
Ja, vorbehaltlich abweichende vertragliche Regelungen im Übertragungs- und Schenkungsvertrag ist grundsätzlich die Zustimmung des Niesbrauchers bei solchen Veräußerungsfällen nicht erforderlich. Warum? Denn der Vermögensgegenstand kann nicht ohne die Belastung mit dem Niesbrauchrecht veräußert werden. Paragraphen 875, 1064, 1071 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Niesbraucher ist daher grundsätzlich ausreichend geschützt. Sein Recht bleibt auch nach einer Veräußerung des mit dem Niesbrauch belasteten Vermögensgegenstandes grundsätzlich unverändert bestehen. Es tritt insofern lediglich ein personeller Wechsel hinsichtlich des Eigentümers des belasteten Vermögensgegenstandes ein. In der Praxis hingegen wird aber nur selten jemand bereit sein, einen mit einem Niesbrauch belasteten Vermögensgegenstand zu erwerben. Daher wird der Veräußerer regelmäßig zuvor einen Verzicht des Niesbrauchers auf sein Recht anstreben. Um diesen Verzicht wiederum zu erreichen, wird der Veräußerer dem Niesbraucher in der Regel entweder eine Kompensation in Form einer Entschädigungszahlung oder aber anbieten müssen, dass sich der Niesbrauch an der Kaufpreisforderung oder an einem Ersatzwirtschaftsgut, also Surrogat für die veräußerten Vermögensgegenstände, zum Beispiel eine mit dem Veräußerungserlös neu erworbene Immobilie, fortsetzt. Sollte zur Kompensation eine Entschädigungszahlung erfolgen, so ist diese sowohl schenkungssteuerlich als ertragssteuerlich ohne Konsequenzen. So, jetzt haben wir uns sehr intensiv mit der Immobilie befasst. Wichtig, glaube ich, wir kennen aus der Praxis natürlich auch eine ganze Menge an Fällen, wo gerade im betrieblichen Bereich ein Niesbrauch an Gesellschaftsanteilen bestellt wird. Kannst du uns, lieber Christian, hier zu den beiden typischen Gesellschaftsformen, das heißt der Kapital- und der Personengesellschaft, Näheres über den Niesbrauch erzählen?
Gut, fangen wir mal mit der Kapitalgesellschaft an. Die rechtliche Umsetzung erfolgt hier durch schenkweise Übertragung des Geschäftsanteils und gleichzeitige Bestellung eines Niesbrauchs zugunsten des Übertragenden. Das ist zivilrechtlich ohne weiteres möglich, bedarf aber der notariellen Beurkundung. Im Steuerrecht stellt sich dann die zentrale Frage, wer denn die Gewinne aus den Anteilen versteuert. Maßgebend ist hier grundsätzlich die Vorschrift des § 39 Abgabenordnung, wonach die Zurechnung an die Person erfolgt, die wirtschaftlich die Erträge erhält oder die, die mit dem Anteil verbundenen wesentlichen Rechte innehat und dessen Chancen und Risiken trägt. Hier wird im Wesentlichen unterschieden zwischen dem Ertrags- und dem umfassenden Niesbrauch. Beim reinen Ertragsniesbrauch, bei dem der Niesbrauchsberechtigte nur den Auszahlungsanspruch einziehen darf, erzielt der zivilrechtliche Eigentümer und nicht der Niesbrauchsberechtigte die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der wirtschaftlich berechtigte Niesbraucher und der Eigentümer, der die Ausschüttung besteuert, fallen demnach in persona auseinander. soll eine Zurechnung der Einkünfte an den Nießbrauchsberechtigten für einkommensteuerliche Zwecke erfolgen, ist hingegen notwendig, dass sich dessen Nießbrauchsrecht auch auf die Stimmen und weiteren Gesellschaftsrechte bezieht, die sogenannten Vermögens- und Mitverwaltungsrechte. Dies erreicht man in der Kautelarpraxis mit einer umfassenden Stimmrechtsvollmacht. Hat der Nießbrauchsberechtigte danach eine Rechtsposition inne, die ihm entscheidenden Einfluss auf die Gesellschaft verschafft und ihn daher einem Gesellschafter gleichstellt, gilt nach der Rechtsprechung des BfH der Nießbraucher als wirtschaftlicher Eigentümer. Diese Ansicht teilt auch jüngst die Finanzverwaltung in ihrem Schreiben betreffend Einzelfragen zur Abgeltungssteuer. Ist der Nießbraucher hiernach als wirtschaftlicher Eigentümer anzusehen, werden ihm das gesamte Beteiligungsrecht und damit auch die Ausschüttung steuerlich zugerechnet. Wirtschaftlich Berechtigter und Steuerpflichtiger der Ausschüttung ist dann jeweils der Nießbraucher. Bei der Personengesellschaft ist die Lage etwas schwieriger und es gelten folgende Grundsätze. Die Bestellung eines Nießbrauchs an einem Personengesellschaftsanteil ist grundsätzlich zulässig und möglich. Es bedarf hierzu wiederum eines Vertrages zwischen dem Erwerber und dem Nießbraucher, den er in der Praxis auch weiterhin regelmäßig notariell beurkundet. Wer die Einkünfte aus der Beteiligung an der gewerblichen Personengesellschaft oder steuerlich als Mitunternehmer bezeichnet zu versteuern hat, hängt davon ab, ob der Erwerber oder der Nießbraucher oder sogar beide Mitunternehmer geworden sind. Also Mitunternehmerrisiko und Initiative tragen. Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist an einem Personengesellschaftsanteil eine doppelte Mitunternehmerschaft von Erwerber und Nießbraucher, zum Beispiel durch Einräumung von Geschäftsführungsbefugnis und Stimmrecht in laufenden Angelegenheiten, nicht mehr zulässig. Würde sich diese Auffassung durchsetzen, ergeben sich folgende Konstellationen. Bleibt der Nießbraucher, also der Schenker, Mitunternehmer, würden die stillen Reserven im Gesellschaftsanteil im Moment der Übertragung voll steuerpflichtig entstrickt. Und er könnte für die Übertragung nicht mehr die erbschaftssteuerlichen Begünstigungsvorschriften der 13a bis c Erbschaftssteuergesetze in Anspruch nehmen. Wird hingegen der beschenkte Mitunternehmer, hätte der Schenker keine mitunternehmerischen Einkünfte gemäß 15 ESDG mehr. Folge wäre, dass der Beschenkte die Einkünfte mangels Abzugsmöglichkeit nach seinem persönlichen Steuersatz versteuern muss, obwohl der Nießbraucher zivilrechtlich die Einkünfte vereinnahmt. Es bleibt noch zum Schluss darauf hinzuweisen, dass die Finanzverwaltung derzeit die doppelte Mitunternehmerschaft noch anerkennt, sodass entsprechende Vertragsformulierungen möglich sind. Paul, wie ermittelt sich denn der Wert des Vorbehalts Nießbrauchs bei der Übertragung von Anteilen an einer Kapital- oder Personengesellschaft?
Starten wir auch hier mit der Kapitalgesellschaft. Bei Gesellschaftsanteilen an einer GmbH oder auch AG ermittelt sich der Nießbrauch im Grundsatz nach den Erträgen bzw. konkret nach den Gewinnausschüttungen. Da es jedoch sein kann, dass bei einer GmbH oder auch der AG nicht jedes Jahr oder nur in sehr unregelmäßigen Zeitabständen Gewinnausschüttungen beschlossen werden, ist es schwierig, hierfür einen angemessenen Jahreswert zu bestimmen. Es gibt daher so eine Art Daumenregel, und zwar, dass auf die Ausschüttungen der letzten 3 Jahre abzustellen ist. Dies ist aber mit Vorsicht zu sehen. Ist bei der Kapitalgesellschaft erhebliches Ausschüttungspotenzial vorhanden, weil diese beispielsweise seit mehreren Jahren keine Gewinne mehr ausgeschüttet hat, muss dies bei der Bewertung berücksichtigt werden, da die GmbH diese thesaurierten Gewinne durch entsprechende Gesellschafterbeschlüsse in den Vorjahren jederzeit hätte ausschüssen können. Daher wäre eine Ermittlung des Kapitalwerts auf Basis der tatsächlich erfolgten Ausschüttungen unverhältnismäßig. Auch das Finanzgericht Düsseldorf hat mit einem älteren Urteil aus dem Jahre 2007 schon entschieden, dass bei der Ermittlung des Jahreswerts für einen Nießbrauch an GmbH-Anteilen nicht schematisch auf die Ausschüttung der letzten 3 Jahre abgestellt werden darf. Vielmehr kommt es darauf an, ob für die Zukunft mit Betriebsergebnissen zu rechnen sei. die es der Gesellschaft ermöglichen, Ausschüttungen vorzunehmen und den Nießbraucher in den Stand versetzen, eine Teilhabe daran geltend zu machen und zu beanspruchen. Für die Wertberechnung des Nießbaurechts ist der Wert derjenigen Nutzungen anzusetzen, die angesichts der wirtschaftlichen und rechtlichen Situation der Gesellschaft bei einer ordnungsgemäßen Verwaltung der betreffenden Geschäftsanteile hätte gezogen werden können. Das heißt wiederum konkret, demnach kann man zur Ermittlung des Jahreswertes auf die tatsächlich erzielten Jahresergebnisse der Vorjahre losgelöst vom konkreten Umfang der vorgenommenen Thesaurierung abstellen. Dies gilt insbesondere für wesentliche Beteiligung, also Beteiligung über 50%, da insofern der Gesellschafter in einer Position ist, mit seinen Stimmenmehrheiten auch entsprechende Ausschüttungen auszulösen. Ein wichtiger Punkt ist hier aber noch zu machen. Nicht zu vergessen ist die Begrenzung des Ertragswertes nach § 16 Bewertungsgesetz. § 16 Bewertungsgesetz stellt letztendlich auf eine Verzinsung für die Bestimmung des Jahreswertes auf eine Verzinsung von 5,5% ab. Das heißt, es ist nicht alleine tatsächlich auf die möglichen Ausschüttungen abzustellen. Dies ist nur die erste Stufe der Ermittlung. Diese wiederum ist in einem zweiten Schritt zu verproben im Hinblick auf die Systematik des § 16 Bewertungsgesetz. Und bei Unternehmen, die sehr ertragsstark sind, was heißt sehr ertragsstark? Nämlich dann, wenn die Verzinsung des eingesetzten Kapitals über 5,5% hinausgeht, wenn es zu berücksichtigen, dass es hier insofern durch § 16 dann zu einer entsprechenden Begrenzung kommt. Bei der Bestimmung des Wertes des Nießbrauchs an einem Personengesellschaftsanteil ist ganz besonders auf die zivilrechtlichen Besonderheiten der Personengesellschaft abzustellen. Der BGH hat in seinem Urteil aus 1972 hier schon folgenden Grundsatz aufgestellt. Da der Nießbrauch nicht unmittelbar am Gesellschaftsvermögen, sondern an einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung besteht, gebühren dem Nießbraucher die Erträge dieses Rechts, nicht die Gewinne des Unternehmens schlechthin. Hierbei kommen nur die Erträge in Betracht, die das Recht seiner Bestimmung nach gewährt. Das sind hier diejenigen Gewinnanteile, die der Gesellschafter im Rahmen von Gesetz, Gesellschaftsvertrag und festgestelltem Jahresabschluss zu entnehmen berechtigt ist. Gewinn ist der nach der Bildung entsprechender Rücklagen von den Gesellschaftern als Überschuss erklärte und damit gleichzeitig freigegebener Anteil am Gesellschaftsvermögen. Soweit und solange der Gesellschafter nicht eine Gewinnausschüttung beschließen, ist er für einen Nießbraucher ebenso wenig wie für den Gesellschafter selbstständig verfügbar und ist nicht als bestimmungsmäßiger Ertrag des Gesellschaftsanteils anzusehen. Was bedeutet das? Was ist die Konsequenz daraus? Demzufolge kann der Jahreswert des Nießbrauchs nicht von vornherein mit dem Gewinnanteil gleichgesetzt werden. Entscheidend ist alleine der Erwartungswert, der dem Nießbraucher als entnahmefähiger Gewinn zufließen wird. So, lieber Christian, wie sieht es denn dann mit dem Vorbehaltsnießbrauch bei der Übertragung von Kapitalvermögen bzw. Wertpapieren aus?
Ja, Paul, natürlich eignen sich auch Wertpapiere als nießbrauchsbelastete Vermögensgegenstände. Zivilrechtlich muss man aufpassen, der Nießbrauch setzt sich hier am einzelnen Wertpapier fort und nicht an der Sachgesamtheit, die im Depot geführt wird. Weiterhin ist zu beachten, dass der Nießbrauch sich lediglich auf die Nutzungen und Früchte der Wertpapiere bezieht, die mit dem Nießbrauch belastet sind. Das heißt also, die Erträge des Wertpapierdepots, sofern sie aus Zinsen und Dividenden bestehen, werden weiterhin dem Schenker als Nießbrauchsberechtigten zugerechnet. Realisierte Kursgewinne und Kursverluste sind hingegen keine laufenden Erträge und fallen demnach grundsätzlich nicht unter den Nießbrauch. Wenn jedoch Wertpapiere aus dem Grund verkauft, um von dem Erlös andere Wertpapiere zu erwerben, dann sind regelmäßig auch die Erträge der neu erworbenen Wertpapiere von dem Nießbrauchsrecht umfasst. Man spricht hier von der sogenannten Surrogation. Ertragssteuerlich kommt es darauf an, wer wirtschaftlicher Eigentümer des Depots und damit auch steuerpflichtiger wird. Idealerweise sollten hierzu Regelungen im Schenkungs- oder Nießbrauchsvertrag getroffen werden, insbesondere dahingehend, wer von den Beteiligten die entsprechenden Anlageentscheidungen trifft. Zudem ist zu beachten, dass Banken die Steuerbescheinigungen für die beteiligten Personen entsprechend der individuellen Nießbrauchsvereinbarung erstellen. Das ist derzeit nicht bei allen Banken der Fall. Im Inland bekomme ich ja die Steuerbescheinigung, bei einer Auslandsbank eine der inländischen Steuerbescheinigungen entsprechend angelehnten Formularlage. Hier müssen eben die Banken entsprechend der Nießbrauchsvereinbarung auch die Einkünfte verteilen zwischen dem Schenker und dem Beschenkten. Ja, die laufenden Erträge im Regelfall beim Schenker, die außerordentlichen Erträge beim Beschenkten. Wenn das nicht der Fall ist und die nicht aus der Steuerbescheinigung entsprechend abgeleitet werden können, dann muss man hier mehr Arbeit leisten und insbesondere der Steuerberater die Einkünfte auf Basis der Ertragsmitteilungen ermitteln und zwischen den Beteiligten der Nießbrauchsvereinbarung entsprechend steuerlich aufteilen, sodass der richtige Wert in die individuelle Einkommensteuererklärung einfließt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, der Nießbrauch ist ein adäquates Mittel für die Vermögensnachfolge, vorrangig unter Lebenden. Er kann insbesondere dann steuerlich sehr gut wirken, wo schenkungssteuerlich keine Begünstigungen verfügbar sind. Das sind insbesondere bei den Assetklassen, die eben nicht zum Betriebsvermögen gehören, also Immobilien, Wertpapiere und sonstige Rechte. Zukünftig dürfte der Nießbrauch aber auch bei Betriebsvermögen deutlich interessanter werden. Wenn nämlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, und hier gibt es ja schon einige politische Bestrebungen, das Schenkungssteuerrecht komplett neu zu regeln. Entfallen Betriebsvermögensbegünstigungen, wird der Nießbrauch und der Abzug des Kapitalwerts natürlich eine starke Renaissance auch im Betriebsvermögensbereich erleben. Ertragssteuerlich ist gut im Vertrag aufzupassen, dass die Zurechnung der Einkünfte klar zwischen den Beteiligten vereinbar sind. Was kannst du noch hinzufügen, Paul?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass der Nießbrauch tatsächlich die Möglichkeit bietet, die Werte deutlich zu reduzieren. Wir hatten das zu Beginn angesprochen, auch die Steuerbefreiungen stärker in Anspruch zu nehmen, also die Freibeträge. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist der Nießbrauch in der Praxis häufig eingesetzt, ist ein vertrautes Mittel, sodass ich sagen kann, wir hoffen, wir haben Ihnen heute mit unserem Vortrag das Thema Nießbrauch nochmal etwas näher bringen können. Und ansonsten darf ich mich ganz herzlich bei dir, Christian, für deine Zeit bedanken. Und wir freuen uns, denke ich, auf die nächste Folge, oder?
Gerne machen wir das, Paul. Freue ich mich, wenn wir wieder neue spannende Themen steuerlich beleuchten können.